Es ist Dienstag, der 26. August 2025. Sie hören Konterfunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. Am 31. August 2015 hat die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren unvergessenen Satz ausgesprochen: Wir schaffen das. 10 Jahre später setzt sich nun ein Buch vertieft auseinander mit der Bilanz dieser Mission. Der österreichische Publizist Gerald Groß scheint darin nicht restlos überzeugt zu sein, dass Deutschland es wirklich geschafft hat. Und noch weniger, dass Merkel den Satz hätte sagen sollen. Warum aus seiner Sicht Wir schaffen das direkt in den Untergang geführt hat, wir sprechen mit Gerald Groß darüber. Seit fast 2 Jahren herrscht Krieg im Nahen Osten. Die israelische Regierung hat nun angekündigt, Gaza-Stadt erobern zu wollen. Das dürfte zum einen leichter gesagt als getan sein, zum anderen wird in Israel selbst diese Ankündigung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Denn es stehen auch dort Menschenleben auf dem Spiel, die der Geiseln, die sich nach wie vor in Gaza befinden, und die der Soldaten, die in den Einsatz geschickt werden. Unser Israel-Korrespondent Pierre Heumann gibt einen Überblick zur aktuellen Lage. Wer in Deutschland von Pflege abhängig ist, der wünscht sich, von einem sicheren, durchfinanzierten System getragen zu werden. Die Realität sieht anders aus. Die deutsche Pflegeversicherung taumelt dem Kollaps entgegen. 30 Jahre nach ihrer Einführung ist die Welt eine andere und die Kassen sind sehr, sehr leer. Warum und was tun dagegen? Zu Gast zu diesem Thema ist Axel Hölzer, Ex-Geschäftsführer von Seniorenzentren. Außerdem, wie es den Mooren in Deutschland bzw. dem Begriff an sich an den Kragen geht und was das über das Land sagt, der Kommentar von Markus Fahlefeld. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe hier bei Konterfunk aktuell. Es gibt nicht sehr viele Sätze aus der deutschen Geschichte, die es ins allgemeine Bewusstsein geschafft haben. Ohne Frage ist das der Fall bei «Wir schaffen das». Der legendäre Satz der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel jährt sich in wenigen Tagen zum 10. Mal. Inzwischen bevorzugen viele aber die fragende Formulierung «Schaffen wir das?» und nicht wenige werden deutlicher und sagen «Wir schaffen das nie im Leben». Zu letzteren gehört Gerald Groß, ehemaliger Politiker in Österreich und heute als Publizist und gefragter Politanalyst tätig. Sein neues Buch, soeben erschienen, heißt «Merkels Werk – Unser Untergang». Wer oder was da genau untergeht und wie er zu seinem Urteil kommt, Gerald Groß spricht jetzt bei uns darüber. Guten Tag, Herr Groß.
Ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Groß, bevor wir zu Ihrer Detailkritik an Angela Merkel kommen, Sie sitzen ja meist in Ihrem lauschigen Haus in der Südsteiermark in einigermaßen sicherer Entfernung von Deutschland. Warum ist nun Merkels Werk unser Untergang, Sie also eingeschlossen, und warum arbeitet sich gerade ein Österreicher an der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin ab?
Die deutsche Bundeskanzlerin hat ihre Politik, die am Ende zu dieser Tragödie geführt hat, nicht auf Deutschland beschränkt. Dann würde ich Ihnen ja recht geben, dann soll sich Deutschland drum kümmern. Angela Merkel hat sich als Zechbrellerin bedient. Sie hat am 31. August 2015 den Satz «Wir schaffen das» geprägt und damit eine Politik des Rechtsbruchs eingeleitet. Aber dann merkend, dass das selbst Deutschland über den Kopf wächst, zur Solidarität aller anderer europäischer Länder aufgerufen. Gerade Österreich war neben Deutschland das Hauptaufnahmeland dieser sogenannten Wir schaffen das Karawane, die 2015 begonnen hat und 2022 einen weiteren Höhepunkt in Rekordanzahl zu verbuchen hatte. Das heißt, wenn wir heute auf Angela Merkels Politik blicken, dieser Willkommenskultur, dieser Migrationspolitik, dann hat sie in Wahrheit ganz Europa in den Untergang gebracht, ganz Europa ins Unglück gestürzt. Und daher finde ich das durchaus angemessen, dass sich auch ein Österreicher an der deutschen Altkanzlerin abarbeitet.
Sprechen wir über das, was Sie als Tragödie bezeichnen. Ihr Buch hat über 300 Seiten, uns steht ein Viertelstündchen zur Verfügung. Können Sie den Merkelschen Weg in den Untergang mit dem Satz «Wir schaffen das», können Sie den in wenigen Sätzen zusammenfassen? Was hat sie denn alles ausgelöst?
Charlie Hebdo, Kopenhagen, Paris, Brüssel, Nizza, Berlin, Manchester, Barcelona, Utrecht, Samuel Paty, Nizza, Wien, Villach, Aschaffenburg, Solingen, Magdeburg, München, Breitscheidplatz, Anne-Marie, Danny, Ruben, Janis, Philippos, Mia, Maria. Ich könnte jetzt stundenlang mit Ihnen über den Blutzoll sprechen, den Angela Merkel über Europa gebracht hat, über eine Schneise des Terrors, die inmitten unserer Gesellschaft sich kriechend durchfrisst. Ich könnte mit Ihnen über die vielen Opfer des sogenannten Einzelfalls sprechen, dieser Einzelfall, der zum Alltag wurde. Ich könnte mit Ihnen gerne darüber sprechen, wie die Kriminalitätsstatistiken, aber auch die Art und Weise der Kriminalität sich die letzten 10 Jahre verändert hat. Ich könnte mit Ihnen darüber sprechen, was es bedeutet, mehr als 9,3 Millionen Menschen, größtenteils kulturfremd, größtenteils transkontinental, nach Europa Stück für Stück zu importieren. 9,3 Millionen Menschen ist größer als das EU-Mitgliedsland Österreich von der Bevölkerungsanzahl her. Angela Merkel hat daher einen europäisch kulturfremden EU-Mitgliedstaat implementiert. Wir können aber auch über die wirtschaftliche Situation gerne sprechen. War es denn die sogenannte Facharbeiterkolonne, die sie eingeladen hat? War es die Raketenwissenschaftler, die Ärzte und die Universitätsprofessoren? Nein. 2015 lag der Facharbeitermangel in Deutschland bei 301.000 Menschen, die die deutsche Wirtschaft flehentlich gebraucht hat. 2025 schreien dieselben nach 500.000 zusätzlichen Facharbeitern. Das heißt, es hat nichts gebracht. Der Ausländeranteil in Deutschland liegt bei 15%. 2/3 jener, die in Österreich in der Mindestsicherung, in Deutschland im Bürgergeld sind, 2/3 sind entweder Menschen ohne deutschen oder österreichischen Pass, aber zumindest Menschen mit Migrationshintergrund. Die Summe, die Deutschland im Jahr für diese Wir schaffen das Politik nach wie vor aufwendet, sind 50 Milliarden Euro. In Österreich haben wir in 10 Jahren 21,6 Milliarden Euro in Wahrheit in den Sand gesetzt. Das sind Eckdaten, die ich in meinem Buch vollkommen neutral schildere. Das sind Statistiken, das sind Berichte des eigenen deutschen Verfassungsschutzes, das sind Berichte der österreichischen und der deutschen Behörden, die offenbar entweder nicht gehört oder gelesen werden wollen, zumindest nicht breit in den Medien Bericht erstattet werden. Und das führe ich an und ziehe natürlich meine politischen Schlüsse. Aber nicht nur ich persönlich, sondern auch viele andere Menschen, die ich um Interviews gebeten habe. Ich habe beispielsweise Hans-Georg Maaßen, den deutschen Verfassungsschutzpräsidenten aus der damaligen Zeit, um Wortspenden gebeten. Die sind drastischer ausgefallen, als ich es formulieren könnte. Ich habe Herbert Kickl, den Innenminister Österreichs 2017, 2019, um ein Interview gebeten. Wie auch Václav Klaus, den ehemaligen Staatspräsidenten Tschechiens, der als vehementer Kritiker Angela Merkels und ihrer Europapolitik galt und gilt. Aber ich habe auch die Angehörigen der Opfer von Angela Merkel gebeten, mit mir zu sprechen. Michael Kierath, den Vater von Anne-Marie, jenem Mädchen, das mit ihrem Freund Danny im Zug in Brockstedt erstochen wurde. Aber auch in Österreich die Mutter von Leonie. Leonie war jenes 14-jährige Mädchen, das von 4 Afghanern, die zwischen 2015 und 2017 ins Land gekommen sind, im Übrigen, wo es den klaren Kausalzusammenhang zwischen der Politik Merkels und dem Leid von Menschen geht, jenes 14-jährige Mädchen, das betäubt wurde, mehrfach vergewaltigt, ermordet und dann in einem eingerollten Teppich am Straßenrand mitten in Wien abgelegt wurde. Auch das schildere ich. Ich schildere aber auch positive Fälle der sogenannten Integration. Aus der Südsteiermark, ein Asylwerber, der 2015 über die Grenze ins Spielfeld gekommen ist und heute ein respektables Taxiunternehmen führt. Oder ein Restaurantleiter in Salzburg, dem ich einst begegnet bin, der mir seine Geschichte erzählt hat. Ich sage nicht, dass die gesamte Politik Merkels nicht funktioniert hätte. Ich sage, es war ein Experiment. Und nur weil es in einigen wenigen Fällen funktioniert hat, war der Preis, den wir dafür gezahlt haben, als Gesamtgesellschaft schlichtweg zu hoch.
Nun stand ja Angela Merkel an der Spitze eines demokratischen Landes. Es gab neben ihr eine Regierung, ein Parlament, es gab eine Opposition. Nun könnte man sagen, die Anklagebank, die sie mit ihrem Buch zimmern, die ist ein bisschen zu klein, da würden ja mehr Leute drauf gehören. Hat sie denn wirklich im Alleingang für alles die Verantwortung?
Das stimmt. Die Frage ist berechtigt, die damit verbundene Feststellung auch. Nein, sie war nicht alleine. Die Bild-Zeitung hat Buttons verteilt und Aufkleber, Refugees Welcome, Die Medien, die zum damaligen Zeitpunkt die aus der Griechenland-Krise als kalte Kanzlerin dargestellte Angela Merkel plötzlich verklärt haben als neue Heilige des weltweiten Humanismus, die Heilige aus Uckermark, Angela. Natürlich ihre damaligen Minister, de Maizière, Seehofer, der sich zwar dagegen gesträubt hat, aber keinerlei Konsequenzen gezogen hat. In Österreich Sebastian Kurz, der in den ersten Monaten noch gemeint hat, wir erleben eine Krise der Solidarität und der Humanität und jetzt 10 Jahre später davon nichts mehr wissen will. Dass die Helfershelfer und die Knechte ihrer Politik heute 10 Jahre später nicht mehr sichtbar sind, liegt daran, dass sie alle ihre Hände in Unschuld waschen wie einst Pontius Pilatus. Natürlich waren sie dabei, ein Komplex aus Medien und anderen Politikern, die sehr wohl diese Politik mitgetragen haben. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Merkel einen Rechtsbruch begangen hat. Und der Rechtsbruch ist für mich eindeutig mit der Aushebelung der entsprechenden Dublin-Verordnungen, vor allem in Bezug auf jenen Punkt, dass die Asylverfahren in jenem Mitgliedsland stattzufinden haben, wo die Erstaufnahme eines EU-Fremden stattgefunden hat. Das hat Merkel außer Kraft gesetzt, das wird bis heute gepflogen. Dieser Sündenfall klebt auch an den heutigen Staats- und Regierungschefs, an den heutigen Parlamenten und an der Regierung, dass man diese Politik der letzten 10 Jahre nicht umkehrt. In dem Sinn, nein, Merkel war vielleicht einer der ausschlaggebenden Gründe für diese Politik, vollzogen wird sie bis heute.
Merkel selbst hat in einer TV-Dokumentation gesagt, sie sei verwundert über die Kritik am Satz, wir schaffen das, es sei ja nur um die Menschenwürde gegangen und vor allem, sie habe damit nur sagen wollen, dass das Land vor einer großen Aufgabe stehe, also so ein bisschen wie ein Motivationscoach, der an Selbstbewusstsein appelliert. Was können Sie denn mit dieser Replik anfangen?
Es ist gelogen, würde ich sagen. Diese Behauptung von Angela Merkel ist gelogen. Sie hat sich sehr wohl auf diese Pressekonferenz am 31. August 2015 vorbereitet. Und es ist ihr nicht passiert. Der Satz, wir schaffen, das stammte nie von Angela Merkel, sondern Sigmar Gabriel, ihr eigener Vizekanzler der SPD, formulierte exakt diesen Satz eine Woche zuvor, mit kaum nennenswertem Niederschlag in den Medien. Und es hat zwischen SPD und CDU-CSU ein wahrer Wettkampf um den Humanismus, um die Scheintoleranz stattgefunden. Und Angela Merkel hat den bereits zitierten Satz wohlbewusst in dieser Pressekonferenz verwendet und er war eine Wiederholung des Satzes von Sigmar Gabriel, den ihre Pressesprecher zuvor mitgeteilt haben. Das heißt, Angela Merkel tut heute so, sie wäre quasi dazu gezwungen gewesen und in der Not der damaligen Zeit hätte sie Menschlichkeit gezeigt. Sie ist eine ideologische Triebtäterin und ihre mangelnde Einsicht zeigt mir, sie ist eine Wiederholungstäterin.
Sie zeigen Angela Merkel nicht direkt, aber via ihre berühmt-berüchtigte Merkel-Raute auf dem Cover des Buches, allerdings mit blutbeschmierten Händen und Sie sagen, sie sei eine politische Verbrecherin. Nun, Hand aufs Herz, ist das nur markige Verkaufsförderung oder sehen Sie tatsächlich Blut an Ihren Händen kleben und diesen Verbrecherin-Status?
Ich sehe einen Kausalzusammenhang zwischen Politik und einzelnem Schicksal. Das sehen wir in der Wirtschaftspolitik, das sehen wir in der Sozialpolitik. Wir alle verorten politische Verantwortung dort, wo gesellschaftliche Entwicklungen zum Nachteil passieren und verorten auch dann diese Politik beim jeweiligen Verantwortungsträger. Im Zuge der Wir schaffen das Krise versucht man das etwas anders zu sehen. Man versucht hier keinen Kausalzusammenhang zu formulieren. Ich tue es und ich möchte aus dem Buch kurz zitieren, ich zitiere die Täter, die unsere Tochter Leonie stundenlang vergewaltigt und bewusst umgebracht haben, hätten nicht mehr im Land sein dürfen. Ich denke, nur ein komplett dummer Mensch erkennt nicht den Kausalzusammenhang zwischen dem Schicksal meiner Tochter und der Politik, klagt die Mutter von Leonie, Melanie Popp, an. Also wer bin ich, wenn Eltern und Angehörige jener, die ihr Leben lassen mussten, die politische Verantwortung exakt bei Angela Merkel verortet haben?
Merkel hat Deutschland also aus ihrer Sicht auf den Weg Richtung Untergang geschickt. Wie und wo müsste das Land denn nun abbiegen, um wieder auf sicheres Gelände zu finden? Oder sagen Sie, vergesst es eh zu spät?
Denken wir doch einige Tage zurück, was in Dresden passiert ist. In Dresden wird ein 21-jähriger US-Student fast abgestochen, weil eine Frau auf einem Übergriff eines syrischen Asylwerbers beschützen wollte. Die Tat und die Umstände alleine sind skandalös. Was aber wirklich skandalös ist, ist, dass die deutsche Justiz und der deutsche Staat daraus nichts lernt. Der Held, der offenbar mehr Mumm und Charakter hat als Merkel und Merz zusammen, der liegt im Spital, wurde mehrfach operiert im Gesicht und im Oberkörper. Der Täter wurde wieder freigelassen. Und ich glaube, das bringt diese deutsche Methode, als Land, das immer mehr einer offenen Vollzugsanstalt gleicht, um nicht zu sagen einer Irrenanstalt, das bringt es recht nahe. Wenn es nicht zu einem grundlegenden Wechsel in der Politik Deutschlands kommt, und zwar immediately, binnen Wochen oder sei es auch Tagesfrist, dann wird dieses Land auf Jahrzehnte verloren sein.
Angela Merkel selbst ist nun doch schon ein Weilchen politisch weg vom Fenster. Haben Sie bereits eine neue Figur in der deutschen Politik ausgemacht, der Sie irgendwann auch ein Buch zugedenken möchten oder vielleicht sogar müssen?
Lassen Sie sich überraschen. Ich gehe mit einigen Gedanken schwanger. Die nächsten Wochen werden noch unter dem Motto Merkels Werk unser Untergang liegen. Und habe dazu sehr viele Termine, die bis in den November hineinreichen, sehr viele Buchpräsentationen und Lesungen. Aber ich versuche über die Weihnachtsfeiertage sicherlich nicht auch zuletzt, weil sich dann die Bundestagswahl in Deutschland jährt, eine Einschätzung über die deutsche Innenpolitik und ihre Proponenten zu geben. Ich hoffe, dass ich zum Schreiben über die Weihnachtsfeiertage komme.
Stichwort Einschätzung. Denken Sie, dass das Buch, das Sie jetzt geschrieben haben und in dem Sie von Merkels Werk als dem Untergang schreiben, dass diese Einstufung in 5, in 10 oder in 50 Jahren Allgemeingut ist, dass jeder das denken wird?
Sie ist bereits jetzt Allgemeingut. Wenn ich auf dieses Buch blicke, dann wurde es am Montag vorige Woche präsentiert. Und wir haben binnen Montag und Dienstag im deutschsprachigen Raum 30.000 Stück verkauft. Waren ausverkauft, weil der österreichische Verlag Leopold Stocker Verlag mit so einem Ansturm nicht gerechnet hat. Wir haben in dieser Woche weitere 22.000 Stück dem deutschen und dem österreichischen, aber auch dem Schweizer Markt geliefert und am kommenden Freitag weitere 15.000 Stück. Sie sehen also, dass das Interesse gigantisch ist, um nicht zu sagen rekordverdächtig. Ich glaube daher, dass die Einschätzung, dass Merkels Politik unser Untergang ist, bereits jetzt ein fixer Bestandteil jedes vernünftigen Menschen ist, in seiner Einschätzung, was die letzten 10 Jahre passiert ist. Und selbst ihre damaligen Wegbegleiter und Unterstützer haben sich ja von ihr distanziert. Das einzige Positive, das ich Merkel abgewinnen kann, ist, dass Merkels Politik sicherlich die Initialzündung patriotischer Kräfte in Europa war. Sei es Marine Le Pen in Frankreich, sei es Viktor Orban in Ungarn, der einen gänzlich anderen Weg gegangen ist und dadurch auch Erfolg hat, auch im Vergleich. Sei es Herbert Kickl in Österreich, aber auch die AfD mit Dino Kruppala in Deutschland. Man sieht, Angela Merkel, vor allem mit Blick auf Deutschland, kann man durchaus in einem Fall positiv bewerten. Sie ist die Urmutter der AfD gewesen.
Der österreichische Publizist Gerald Groß zum 10. Jahrestag von Wir schaffen das über das Erbe der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, das er in seinem neuen Buch Merkels Werk – Unser Untergang beschreibt. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank und alles Gute.
Israel will Gaza einnehmen. Das israelische Sicherheitskabinett hat diesem Schritt zugestimmt. Es kursieren auch bereits Ideen für eine Übergangsregierung in Gaza. Gleichzeitig laufen Gespräche über die Freilassung der Geiseln in der Hand der Hamas und am Wochenende wurden weitere Beschüsse von Außenbezirken von Gaza gemeldet. Innerhalb Israels scheint die Stimmung über das aktuelle Vorgehen der Regierung allerdings gespalten. Über die aktuelle Lage im Nahen Osten spreche ich nun mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Israel. Hallo Pierre.
Hallo Stefan.
Pierre, was ist es denn nun ganz genau, was Benjamin Netanyahu in Gaza beabsichtigt? Man weiß, Gaza soll eingenommen werden, das ist ein großes Wort, es laufen Vorbereitungsarbeiten, aber es ist ein bisschen unklar, wie das aussehen soll. Sind diese Pläne genauer bekannt?
Diese Pläne sind eigentlich nicht genauer bekannt. Man will ja auch dem Feind keine Informationen liefern, damit er sich darauf einstellen kann und einen Gegenschlag vorbereiten kann. Bekannt ist vor der Hand, dass Anfang September etwa 60.000 Reservisten eingezogen werden sollen. Das bedeutet eine weitere Belastung für die Leute, die bereits jetzt anderthalb und mehr Jahre im Gazastreifen sind. Diese Zahl kann auf 100.000 erhöht werden, wenn es denn nötig sein wird. Das Ziel von Netanyahu ist also die Stadt Gaza einnehmen, weil das ist quasi die letzte Bastion der Hamas. Die Bevölkerung soll evakuiert werden. Das sind 1,5 Millionen Menschen. Aber Militärwissenschaftler wissen aus Erfahrung, dass nicht alle jeweils gehen bei solchen Evakuierungsbefehlen, sondern dass etwa 100.000 bleiben. Und es ist unklar, was mit diesen 100.000 geschehen soll. Da gibt es verschiedene Ideen. Die eine Idee sagt, na, wenn sie bleiben, sind sie selber schuld und müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Andere sprechen von einer Zwangsevakuation. Die Frage ist, wohin? Das ist aus israelischer Sicht völlig klar. Die sollen in den Süden gehen, wo schon mehrere hunderttausend Palästinenser in Zeltstädten leben. Also das Ganze ist eine ziemlich waghalsige Angelegenheit. Gleichzeitig müssen die Soldaten der Armee mit einem harten Widerstand der Hamas in Gaza rechnen. Das sind Guerillatruppen, 3 bis 5 Hamas-Leute, die eigentlich nur darauf warten, dass die Israelis einmarschieren, um sie umzubringen, letztlich mit Minen, mit verminten Eingängen. Das ist so das militärische Szenario.
Die Willensbekundung ist also da. Du beschreibst das aber als nicht unbedingt gerade einen Spaziergang, aber so ein bisschen militärstrategisch gesprochen. Wenn Israel die Stadt Gaza einnehmen will, dann wird sie das früher oder später auch können. Oder wie ist da die allgemeine Beurteilung?
Netanyahu lässt durchblicken, dass das ein Druckmittel auf die Hamas sei, damit sie quasi von sich aus die Geiseln herausgibt und sich zur Entwaffnung Hand bietet. Das ist nicht ganz klar, ob das Angebot wirklich ernst gemeint ist oder ob das einfach eine Beschönigungstaktik ist oder eine Vernebelungstaktik, um seine Absichten ein bisschen in ein besseres Licht zu rücken. Tatsache ist, dass ein Vorschlag der Hamas auf dem Tisch liegt. Dieser Vorschlag sieht vor 60 Tage Waffenruhe und Rückgabe von Geiseln, aber nicht von allen Geiseln. Und diesen Teilvorschlag der Hamas, also Teilvorschlag, weil eben nicht alle Geiseln zurückkommen, diesen Teilvorschlag hat Netanyahu vor einigen Wochen akzeptiert, dann hat aber die Hamas abgelehnt. Und jetzt ist ihm das nicht mehr genug. Er will eine vollkommene Herausgabe der 50 Geiseln, von denen allerdings vermutlich 20 oder noch weniger nur noch am Leben sind. Das ist Urban Warfare, das ist ein sehr heißes Gelände für die Armee. Das Ganze könnte sich über Monate hinziehen, also die Eroberung von Gaza statt.
Zumindest in unseren Breitengraden wird kolportiert, dass es bezüglich diesen Einnahmeplänen eine gewisse Skepsis gibt bei der israelischen Bevölkerung, aber auch bei der Armee, die dann natürlich ja diejenige ist, die direkt betroffen ist. Wie sieht denn die Lage vor Ort wirklich aus? Wie werden diese Einnahmepläne diskutiert?
Die werden gemischt diskutiert und auch in der Armee gibt es eine große Skepsis. Die Skepsis bezieht sich erstens auf das Risiko, dass die Geiseln gefährdet sind, wenn die Armee einmarschiert, wenn die Armee in Gaza City kämpft. Es ist durchaus damit zu rechnen und die Hamas hat auch damit gedroht, dass sie Geiseln umbringen, wenn sich Soldaten der israelischen Armee dem Versteck nähern. Diese Drohung ist durchaus ernst zu nehmen. Es gibt auch Schätzungen, Vermutungen, Befürchtungen, dass sehr viele israelische Opfer zu beklagen sein werden, denn dieser Krieg findet in einem umbauten Raum statt, wo sich die Hamas darauf vorbereitet hat, mit Minen zum Beispiel oder mit Scharfschützen die vorrückenden Israelis zu töten, zu hindern, weiterzugehen. Die Armee ist nach fast 2 Jahren Krieg im Gazastreifen am Anschlag. Die Reservisten haben zum Teil 1 Jahr, 1,5 Jahre Dienst geleistet. Das führt zu Ermüdungserscheinungen, zu Zerschleißerscheinungen. Auch das Material, das sie einsetzen, ist schlecht gewartet, weil schlicht keine Zeit war, um das Material zu warten. Deutschland droht damit, die Kriegsmaterialexporte nach Israel einzustellen. Das wäre auch für die Panzer vor allem ein Problem, denn aus Deutschland kommen Ersatzteile für die Panzer. Das heißt also, die ganze Ausgangslage ist für die israelische Armee ein sehr riskantes Vorhaben.
Unabhängig von diesen Einnahmeplänen ist es ja immer wieder ein großes Thema, wie es um die Versorgung von Gaza bestellt ist. Eine Initiative für Ernährungssicherheit hat für Teile von Nordgaza eine Hungersnot ausgerufen. Vor allem das Leben von Kindern sei bedroht. Was ist von solchen Berichten zu halten und wie sieht die Versorgungslage in Gaza ganz allgemein aus?
Dieser Bericht der UNO-nahen Organisation, wonach eine Hungersnot droht oder schon ausgebrochen ist, ich habe meine Zweifel, dass der objektiv zustande gekommen ist. Meine Zweifel beruhen auf folgenden Gründen. Dieses sogenannte integrierte Fasensystem zur Ernährungssicherheit oder IPC, das soll die Ernährungssicherheit oder die Ernährungsunsicherheit messen. Und da gibt es 5 Stufen. Die erste ist, wenn alles okay ist. Und die letzte Stufe ist eben Food Insecurity, also Hungersnot. Und meine Zweifel gründen auf folgenden Gründen. Erstens hat die Organisation, die dieses IPC gemacht hat, die Kriterien, die üblicherweise gelten, verschärft für Gaza. Üblicherweise sagt man, okay, also wenn 30% der Kinder Hunger haben, dann besteht eine Krise. In diesem Fall hat man das Kriterium auf 15% reduziert. Also es ist ein viel schärferer Blick auf die Versorgungslage. Das Urteil des IPC stützt sich auf Prognosen und nicht wie sonst auf Fakten oder auf Opferzahlen, auf Sterbezahlen. Das führt zu einer großen Unsicherheit und man könnte sagen, das sieht ein bisschen nach Propaganda aus, aber das ist eine Vermutung, ich kann das nicht beweisen. Zudem sind auf Bildern, die zirkulieren, zwar schon ausgehungerte Kinder, aber auf einem Bild zum Beispiel sieht man eine Mutter, die dieses ausgehungerte Kind hält, und diese Mutter sieht überhaupt nicht ausgehungert aus, was Zweifel an der Echtheit dieser Szene aufkommen lässt. Zudem gibt es immer wieder Berichte, wonach die Kinder eigentlich eine andere Krankheit haben als an Hunger leiden. Also aktuelles Beispiel, gestern auf dem Daily Mirror, da wurde ein 3-jähriger Knabe mit dem Namen Karim Muammar gezeigt, der wirklich ausgemergelt aussieht, aber die Israelis haben nachher palästinensische medizinische Dokumente gefunden, wonach dieses Kind eine genetische Erkrankung hat, die zu Muskelschwäche führt. Deshalb bestehen da aus meiner Sicht ernsthafte Zweifel, ob die Versorgungslage wirklich so dramatisch ist, wie sie im Bericht dargestellt werden. Zudem noch, das ist quasi auf einen der Autoren bezogen, Andrew Steele, das ist ein bekannter Israel-Kritiker, der hat schon einige Monate nach Beginn des Kriegs von einem Genozid gesprochen. Er hat auch schon die Houthi-Raketenangriffe gegen Israel damit gerechtfertigt, dass die Houthis eben diesen Genozid, wie er sagt, stoppen möchten. Also die Identität des Autors und die Einstellung des Autors lassen auch Zweifel an der Objektivität des Berichts aufkommen.
Unabhängig von Definition, Hungersnot oder nicht, ist ja klar, es braucht eine Versorgung mit Lebensmitteln. Und da entzündet sich immer wieder eine heftige Debatte darüber, ob die Hilfe wirklich gar nicht rein darf, ob Israel das verhindert oder ob die Versorgung zwar klappt, aber danach geschieht irgendetwas in Gaza. Wie sieht das aus deiner Beurteilung aus?
Es haben in der letzten Woche etwa 104 NGOs den Israelis vorgeworfen, die Lieferungen, die sie nach Gaza bringen möchten, nicht reinzulassen. Dazu ist Folgendes zu sagen, ein großer Teil dieser NGOs hat die Voraussetzungen für den Import dieser Lebensmittel nicht erfüllt. Und zu den Bedingungen, die Israelis stellen, meiner Ansicht nach kann man dafür Verständnis haben, die wollen erstens wissen, wer da kommt. Also sie wollen verhindern, dass sich da Terroristen einschmuggeln zum Beispiel. Und sie wollen wissen, was geliefert wird, damit nicht im Versteckten noch irgendwelche Waffen oder zum Beispiel Granaten mit hereingeschmuggelt werden. Und weil diese Gesuche nicht gestellt wurden, erhielten die NGOs keine entsprechende Bewilligung. Zudem muss man sagen, und das ist aufgrund von Videodokumenten ziemlich gut belegt, dass die Güter, die trotzdem hereinkommen, dass die von der Hamas oder von kriminellen Banden gestohlen werden und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Da gibt es zahlreiche Belege dafür, dass das so läuft. Und es gibt auch Aussagen von Palästinensern in Gaza, die sagen, die Hamas lagert die Hilfsgüter und verkauft sie dann auf dem Schwarzmarkt und bereichert sich daran.
Ein weiterer Punkt, auf den natürlich gerade Journalisten etwas sensibel reagieren, es gibt immer wieder Meldungen darüber, dass in Gaza Reporter ums Leben kommen, was natürlich auch in einem Krieg nicht vorkommen darf. Wie sieht es damit aus? Was passiert da genau?
Die Frage ist, was ein Reporter ist. Man muss wissen, dass die Reporter im Gazastreifen für die Hamas eigentlich eine der wirksamsten PR-Maschinerien darstellen, indem sie eben das berichten, was sie von der Hamas vorgesetzt bekommen, aus dem Hamas-Gesundheitsministerium zum Beispiel die Todeszahlen oder wieder aus dem Hamas-Gesundheitsministerium den Zustand in den Kliniken und in den Spitälern. Deshalb, das ist jetzt die Begründung der Israelis, wenn ein Reporter eng mit der Hamas zusammenarbeitet, gilt er als Terrorist und wird wie ein richtiger Hamas-Kommandant behandelt oder muss quasi damit rechnen, dass er gezielt getötet wird.
Unser Israel-Korrespondent Pia Heumann zur aktuellen Lage in Israel und Gaza. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch und schönen Tag.
Es gibt derzeit offenbar keine dringlichere Aufgabe in Deutschland, als Straßenbezeichnungen zu entfernen, die das Wort Moor enthalten. Gerade jüngst gab es wieder einen Fall. Mooren ausmerzen als neuer Volkssport. Der Kommentar dazu von Markus Fahlefeld.
Ob es wirklich die letzten Zuckungen eines seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten herrschenden linken Kulturkampfes sind, vermag mit Sicherheit niemand zu sagen. Dass die Antirassisten, die Colonizer und Buntheitsfanatiker erneut ernten, was sie an Idiotie gesät haben, mag nämlich ein Pyrrhussieg sein. Die Mohrenstraße wurde am Samstag umbenannt in Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Vorausgegangen war ein Rechtsstreit, bei dem das Oberverwaltungsgericht Berlin dem Bezirk Mitte Recht gegeben hatte, die Umbenennung vornehmen zu können. Natürlich wird Berlin-Mitte von einer grünen Bezirksbürgermeisterin regiert. Offizielle Namen von Gebäuden, wie auch Straßennamen, sind Ehrbezeugungen. Dass die mindestens seit dem Jahr 1710 nach den Mooren benannte Straße in Berlin daher als Beispiel für weißen Rassismus herhalten muss, ist schlicht Quatsch. Es lässt eben unter den Tisch fallen, dass der Name eine wie auch immer deskriptive oder distanzierte, aber am Ende eben doch ehrenvolle Erinnerung an schwarze Menschen in Berlin war. Da aber früher alles rassistisch vergiftet und kolonial verseucht war und erst der heutige liberal-progressive Mensch als aufgeklärt gelten darf, muss halt weg, was alt ist. Der neue Namensgeber, Herr Anton Wilhelm Amo, war ebenfalls Moor, also schwarze Hautfarbe, ursprünglich aus Ghana und wurde schließlich um 1730 der erste schwarze Gelehrte an Deutschlands Universitäten. Seine Dissertation schrieb Amo auf Latein und gab ihr den Titel De Jure Maurorum in Europa, was übersetzt heißt über die Rechtsstellung der Mooren in Europa. Und auch, dass er zuvor am Hofe Anton Ulrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel ganz offiziell als Kammermoor gearbeitet hatte, zeigt, egal wie es die ewig gutmeinenden Kempen von links auch drehen, den Begriff Moor bekommen sie einfach nicht raus. Aber geht es den ewig Gutmeinenden wirklich um den Mohren und das Aufzeigen des ewig grassierenden Rassismus? Mitnichten. Sie würden gerne, aber sie können nicht. Denn die ganze Geschichte um Anton Wilhelm Amo ist eine Geschichte nicht über Rassismus, sondern über die Weltoffenheit der Frühaufklärung zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Eine Geschichte nicht über Leid und Unterdrückung, sondern über Förderung, Bildung und Aufstieg. Es ist die Geschichte über die großen Errungenschaften und Freiheiten, die Europas einzigartige Kultur prägen. wie Herr Amo wirklich nach Europa kam, von seiner Familie geschickt oder womöglich verschleppt, vor allem aber, wer seine Familie war, das ist bisher noch nicht ausreichend erforscht. Es könne nicht einmal ausgeschlossen werden, so heißt es, dass Amo seinerseits aus einer Familie westafrikanischer Sklavenhändler stamme, womit er nach dem Berliner Straßengesetz, das Wegbereiter von Sklaverei explizit ausschließt, als Namensgeber wiederum ausscheiden müsste. Man kann sich also jetzt schon Popcorn bestellen, um dem linken Deutungskampf um Rassismus und Sklaverei zuzuschauen. Und damit schließt sich der Kreis zu der bereits erwähnten Idiotie, die wir aus dem großen antirassistischen Projekt der Claudia Roth und Annalena Baerbock hinlänglich kennen. Die beiden Damen gaben Ende 2022 unter großem Tamtam die berühmten Benin-Bronzen an Nigeria zurück. Ein vom deutschen Steuerzahler finanziertes Museum in Nigeria sollte extra für die Bronzen erbaut werden, damit die Artefakte dem nigerianischen Volk zur Verfügung stehen könnten. Daraus wurde nichts, weil der nigerianische Staatspräsident schon Monate vor der Übergabe die Bronzen an den Nachfolger der Könige von Benin übereignet hatte. Sie also weiterhin im Privatbesitz sind. Was noch schöner ist und diese ganze westliche Unterwerfungspose in eine Posse verwandelt, die Könige von Benin zeichneten sich durch regen und extrem brutalen Sklavenhandel aus. Natürlich mit Mooren, die sie über ihre Küsten verschiffen ließen. Je schriller die Linken schreien, desto offenkundiger werden nicht nur ihre ideologischen Ungereimtheiten, sondern vor allem ihre Bildungsdefizite. Ich gebe der Anton-Wilhelm-Amo-Straße keine 3 Jahre, bis herauskommt, Herr Amo, der nach Ghana zurückkehrte und dort starb, war nicht der edle Wilde, zu dem die Linken jeden Nicht-Weißen machen wollen. Und dann nennen wir sie wieder in Mohrenstraße um. Der Kreis hätte sich geschlossen und man könnte endlich zur Vernunft zurückkehren.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Ein System stößt an seine Grenzen, an die finanziellen und die strukturellen. Die Rede ist von der Pflegeversicherung in Deutschland. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt und damit auch die Nachfrage nach Pflegeleistungen im Alter. Die Basis derer, die Beiträge in die Versicherung einzahlen, schrumpft aber gleichzeitig. Es ist nicht ganz neu, wenn Ausgaben die Einnahmen übersteigen, dann klappt es früher oder später nicht mehr mit dem System und einige Experten sagen in diesem Fall, es stehe kurz vor der Pleite. Was es brauche, seien grundlegende Reformen. Und darüber sprechen wir mit einem Mann aus der Praxis. Zu Gast ist Axel Hölzer, er ist Geschäftsführer der Seniorenzentren der Gruppen Stella Vitalis und Casa Mia in Deutschland. Guten Tag, Herr Hölzer.
Guten Tag.
Herr Hölzer, beginnen wir mit einem Superlativ. Der Freiburger Finanzprofessor Bernd Raffelhüschen hat kürzlich die Pflegeversicherung als größten Fehler der deutschen Sozialpolitik bezeichnet. Das ist ja eine klare Ansage. Würden Sie dieser Ansage in dieser Dimension zustimmen und wenn ja, warum?
Naja, wenn man die heutige Situation betrachtet, muss man Herrn Professor Raffelhüschen ja zustimmen, weil letztendlich sehr viele Leute, als die Versicherung eingeführt worden ist 1995 und man gleichzeitig weiß, dass heute die Menschen im Schnitt mit 82 ins Pflegeheim kamen, haben also viele Leute mit im Alter von 57 eine Versicherung bekommen, die sämtliche Kosten abdeckt für den Renteneintritt 13 Jahre später und danach. Und das ist natürlich nicht die Versicherung, die wir üblicherweise bei der Krankenkasse oder auch bei der Rente hatten. Das heißt, es war, wenn man so will, ein Geschenk für viele, weil man erst spät auf dieses Problem gestoßen ist und sicherlich auch ein Teil der Erklärung, warum es heute diese Unwucht in der Refinanzierung gibt.
Sie haben es bereits erwähnt, dieses Instrument wurde 1995, vor 30 Jahren, eingeführt. Und damals waren ja alle noch überzeugt, das ist das Ei des Kolumbus, so stemmen wir die gesellschaftlichen Herausforderungen. Ist es denn jetzt nur die demografische Entwicklung, die das auf den Kopf gestellt hat, oder waren auch andere Argumente von damals irgendwo falsch gedacht?
Das ist ja sicherlich eine Gleichung mit verschiedenen Variablen. Und eine wesentliche ist ja, dass allein in den letzten 10 Jahren die Löhne für Menschen, die in der Pflege als Fachkraft oder Hilfskraft arbeiten, insgesamt um mehr als 40% gestiegen sind. Die Baukosten sind durch die Decke gegangen. Man hat gleichzeitig die Anforderungen für die Immobilien, die für die Pflege genutzt werden, geändert. Das heißt, es gibt heute eigentlich für Neubauten nur noch Einzelzimmer. Das war Mitte der 90er Jahre völlig anders. Da war jedes zweite Bett im Doppelzimmer. 10 Jahre davor gab es noch 3- und 4-Bettzimmer. Das heißt, die Rechenalgorithmen haben sich gravierend geändert und damit natürlich auch die Kostenstrukturen.
Damit ein Versicherungssystem Akzeptanz erfährt, sollte es ja auch möglichst solidarisch sein und keine einzelnen Gruppen bestrafen. Nun hört man aber immer wieder, bei der Pflegeversicherung komme die Mittelschicht unter die Räder, denn die bezahle sowohl für die Bezüger von Sozialleistungen, aber auch für die Gutverdiener mit. Das klingt nicht besonders schlau oder fair. Stimmt das denn so?
Naja, die Gesellschaft wird älter, das ist ein Vorteil. Die Menschen können also länger leben. Danach entsteht diese Phase, wo eben auch Kosten entstehen. Die Familienverbände lösen sich auf. Das heißt, es gibt ja auch den Bedarf, alte Menschen entsprechend unterzubringen. Das war früher auch anders. Man löst dieses Problem sozusagen heute außerhalb. Und natürlich ist es ja dann so, dass jeder, der jetzt selber als Betroffener oder seine Familie, der dieses Problem in seiner Familie hat, muss es im Grunde genommen an der Stelle auch mit lösen. Das kann ja keine Verpflichtung sein der Gesamtheit, wenn die Familie außen vor bliebe. Deswegen ist ja heute diese kritisierte Frage der Zuzahlung für Familien oder die Verwendung des Vermögens der betroffenen Person mit Sicherheit notwendig, wenn man die horrenden Kosten auch sieht, die entstehen für diese Unterbringung. Da muss ja zuerst der Einzelne, seine Familie und dann die Allgemeinheit dran.
Krankt es allenfalls auch an einer generell veränderten Wahrnehmung der Rolle des Staates? Also wie viel muss der Staat für mich leisten und wo kommt die Eigenverantwortung ins Spiel? Es gibt ja so diese Tendenz hin, dass der Staat sich um vieles kümmern sollte, von der Übernahme von Heizkosten und Miete über das Bürgergeld bis eben hin auch zur Versorgung im Pflegefall. Also dieser Nanny State, dass der so langsam ein bisschen aus dem Ruder läuft.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Also die Anforderungen an den Staat steigen, die Einnahmen tun es aber nicht. Und deswegen kommen wir hier an unsere Grenzen. Wenn wir heute über die Pflegeversicherung sprechen, dann könnten hier 2 weitere Teilnehmer dabei sein. Da könnten wir über die Rente sprechen und wir könnten auch über die Krankenversicherungssysteme sprechen. Das heißt, das sind ja 3 Säulen, die neben der Arbeitslosenversicherung, die man als 4. Säule bezeichnen muss, die alle darauf fußen, dass es diejenigen gibt, die arbeiten, die anderen finanzieren. Und wenn jeder 4. in Deutschland heute Rentner ist, geht einem relativ schnell auf, dass das nicht mehr so machbar ist.
Schauen wir uns mal einzelne Faktoren an, die diese Lage beeinflussen. Wie sieht es denn beispielsweise aus mit einer hohen Anzahl von Migranten, die natürlich diese Sozialsysteme auch in Anspruch nehmen? Wie wirkt sich das jetzt im Fall der Pflegeversicherung aus?
Natürlich ist es so, dass die Thematik rund um die Migranten und die Leistung für diese natürlich die bestehenden Probleme weiter verschärfen. Zur gleichen Zeit muss man sagen, in der Branche, in der ich jetzt arbeite, sind wir auf ausländische Mitarbeiter angewiesen, sowohl mit einem deutschen Pass als auch die, die jetzt in das Land kommen, die wir dringend suchen. Das sind ja nun auch Leute, die wiederum in das System einbezahlen. Das heißt, es ist gleichzeitig auch ein Teil der Lösung. Das heißt, die Frage ist ja, wer kommt rein, wer arbeitet nicht. Die, die arbeiten, finanzieren im Grunde genommen das System mit.
Und wie sieht es aus mit privaten Zusatzversicherungen, die viele Leute in Anspruch nehmen, von denen sie auch dann zunehmend abhängig sind, um eben eine gute Pflege für sich selbst sicherzustellen? Wirken die Zusatzversicherungen verschärfend, entlastend? Wie sieht Ihre Rolle aus?
Die Bewohnerkunden, die wir haben, 95% dieser Leute sind Menschen, die ja heute schon in den Mid-80ern sind. Und die haben im Grunde genommen in ihre Pflegekasse noch eingezahlt, einige Jahre, die haben ihre Rentenversicherungsbeiträge und die sind zu 60% heute auch darüber hinaus auf Zuzahlung der Sozialhilfe sozusagen angewiesen, weil die Beträge eben nicht ausreichend sind. Das heißt also, den Luxus einer Zusatzversicherung, die ich ja erstmal anspare, hat diese Gruppe noch nicht. Das ist wohl eher die Generation, sagen wir mal, der Babyboomer, die heute einzahlt, zu der ich auch gehöre, die dann solche zusätzlichen Versicherungen damit in Anspruch nehmen können. Aber mein heutiger Kunde, weitestgehend nicht.
Nun scheinbar das Problem klar beschrieben. Jetzt geht es natürlich um die Frage, wie man es löst, welche Reformansätze hier helfen könnten. Es gibt diese drohende finanzielle Überlastung der Pflegeversicherung. Die will man abwenden, diese Überlastung. Aber gleichzeitig möchte man natürlich die Qualität der Pflege nicht beeinträchtigen. Man will die Beitragszahler nicht unverhältnismäßig belasten. Klingt jetzt zunächst ein bisschen wie ein Ding der Unmöglichkeit. Gibt es Reformansätze, die zumindest vielversprechend sind?
Also ich kann das jetzt nur aus der operativen Seite betrachten und einfach Fragen stellen, die darauf fußen, dass ich jetzt 30 Jahre in dieser Branche arbeite und ich mir dann schon die Frage stelle, warum werden die deutschen Pflegeeinrichtungen immer kleiner, was natürlich zu Kostenerhöhungen gibt, warum gibt es nicht noch Doppelzimmer, wo ja auch jemand, der jetzt sozusagen wirklich auf Sozialhilfe angewiesen ist, sehr wohl im Doppelzimmer wohnen könnte. Gleichzeitig ist nachgewiesen, dass Menschen, die alt sind und demenzielle Erkrankungen haben, sich sogar unter gesundheitlichen Gesichtspunkten im Doppelzimmer wohler fühlen. Das heißt, wir haben sehr viel dazu getan, die Kosten in die Höhe zu treiben. Wir können die Löhne nicht reduzieren, logischerweise. Und wir können nur versuchen, nach vorne hin an diesen Immobilienstrukturen was zu verändern, um da, sagen wir mal, die Effizienz zu erhöhen. Ansonsten sehe ich jetzt hier keine Möglichkeiten, auf der Kostenseite viel kurzfristig zu gestalten. Auf der Einnahmenseite haben wir begrenzte Rahmenbedingungen in diesem Land, die Steuern zu erhöhen. Wir reden ja weitestgehend immer um eine Umverteilung. Also wir müssen halt sehr stark darauf jetzt achten, dass möglichst viele Menschen möglichst lange auch ambulant zu Hause versorgt werden, weil die Kosten dort natürlich zumindest partiell niedriger sind, weil die Menschen in ihren eigenen vier Wänden versorgt werden. Das führt natürlich schon zu einer gewissen Kostendrosselung. Die One-Million-Dollar-Frage kann ich nicht beantworten, wie man das jetzt in ein neues Gleichgewicht schafft, insbesondere in Verbindung mit den Themen, die in der Rente und in der Krankenversicherung sind. Ein Punkt, an den niemand ran möchte, ist sicherlich die Lebensarbeitszeit, die natürlich nahe liegt, die zu erweitern, insbesondere auch, weil ja in anderen Ländern in Europa dieses Eintrittsalter schon auf 70 erhöht worden ist. Also das sehe ich als eine Notwendigkeit an, weil wir hier zumindest Spielräume schaffen für die Anpassung unserer jetzigen Systeme. Keiner will es, aber ich halte es für unabdingbar.
Sie haben natürlich auch keine pfannenfertige Lösung für das Gesamtproblem in petto, das verlangt auch niemand, aber Sie sind ein Mann der Praxis und wüssten sehr viel. Hört denn die Politik eigentlich auf Leute wie Sie? Werden Praktiker einbezogen in den Prozess möglicher Reformen?
Also ich war vor einigen Jahren noch in einem Verband der privaten Arbeitgeber als einer von mehreren Personen tätig. In der Zeit haben wir miteinander gesprochen. Ich will nicht ausschließen, dass diese Gespräche heute auch noch geführt werden. Wir haben damals eben über die Frage der Tarifeinführung gesprochen, die ja mittlerweile umgesetzt worden sind. Also Tarifeinführung für die Mitarbeiter in der Pflege. Also mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass dort heute intensiv miteinander gesprochen wird. Insofern sollte man vielleicht diesen Kontakt auch wieder intensivieren, um zumindest auf der operativen Seite, da wo wir einen Beitrag leisten können, die Ideen zu diskutieren und aufzunehmen. Die möglicherweise nicht jedem gefallen, weil häufig wird dann gesagt, ja, Doppelzimmer für meine Mutter, mein Vater ist schrecklich. Das kann man jetzt verstehen, aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wenn es vor 20 Jahren anders war und davor noch viel schlechter war, müssen wir uns mit solchen Fragen nicht auch auseinandersetzen.
Dass es Reformen braucht, das scheint unstrittig, aber Reformen sind in der Regel zeitintensiv. Gibt es irgendwelche Ansätze für schnelle, für Sofortmaßnahmen, für kleine Hebel, die man aus Ihrer Sicht sofort betätigen könnte?
Also ich sehe im Grunde kurzfristig relativ wenige Möglichkeiten, weil uns die Rahmenbedingungen vorgegeben sind. Was verdienen die Mitarbeiter? Welche Immobilienpreise sind da? Etc. etc. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, wie wir aus diesen Strukturen schnell rauskommen. Wir können mittelfristig sehen, dass wir Kosten verringern, indem wir die Strukturen anpassen. Aber da reden wir schon eher in Jahren als in Monaten.
Trotz der ganzen Misere, Sie müssen ja in Ihren Betrieben einfach weiterarbeiten, zum Wohl der Gepflegten und der Pfleger. Wie gehen Ihre Mitarbeiter mit der ganzen Situation um? Wie stellt man sicher, dass die Qualität weiterhin gewahrt bleibt?
Also Menschen, die in der Pflege arbeiten, die haben eine hohe empathische Motivation, warum sie das tun, trotz der Schwierigkeiten. Insofern kann ich nur immer jeden Tag unseren Mitarbeitern dafür danken, für die Arbeit, die sie leisten, unter großen Schwierigkeiten, sehr anspruchsvollen, natürlich auch Angehörigen, die das Beste für ihre Verwandten wollen. Und wir versuchen das so gut wie möglich auch zu unterstützen durch optimierte Dienstpläne, durch Trainings auch für die Mitarbeiter, Trainings für das Management, die Leute besser zu führen, besser miteinander umzugehen, damit die Arbeitsbedingungen, soweit es möglich ist, ideal sind. Und unter diesen Rahmenbedingungen kann man auch eine gute Arbeit leisten. Aber es ist eben, wenn ich das jetzt rückwirkend betrachte, viel schwieriger, als das noch vor 5 oder 10 Jahren gewesen ist.
Die Pflegeversicherung in Deutschland steht unter Druck. Im Gespräch war Axel Hölzer, Geschäftsführer einer Reihe von Seniorenzentren. Besten Dank, Herr Hölzer.
Vielen Dank, sehr gerne.
Das war Kontrafunk aktuell vom Dienstag, dem 26. August. Heute ebenfalls zu hören die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Das Thema: Das Geschäft mit der Schönheit, inzwischen ein Milliardenmarkt, von Operationen bis zu Botox. Dr. Mariam Omar, Fachärztin für ästhetische und plastische Chirurgie in Berlin, ist zu Gast bei Frank Wahlig und gibt Einblick in die Welt der vollen Lippen und straffen Gesichter. Wirtschaft und Gesellschaft heute um 16 und um 21 Uhr. Kontrafunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.